Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts, in dem es um gute Rezepte, ungewöhnliches Essen und viele, viele Kochbücher geht. Mein Name ist Maike von Galen, ich bin Food-Journalistin und Kochbuchfan, seit ich auf den Valentinas-Blog gestoßen bin und Katharina Höhm kennengelernt habe.
Ich bin Katharina Höhm, Chefredakteurin von dem Blog Valentinas Best of Cookbooks. Wir sind ein Team von 16 Rezensentinnen, zu denen auch du gehörst, liebe Maike, die Valentinen. Neben dem Blog, auf dem täglich Neues live geht, gebe ich einen sehr beliebten Newsletter heraus und jetzt gibt es auch diesen Podcast. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge.
Valentinas Best of Cookbooks, der Podcast von und mit Katharina Hönk und Maike von Galen.
Katharina, was gab's bei dir zuletzt zu essen?
Ich habe am Wochenende ein altes Rezept wieder gemacht, ein altes deshalb, weil ich das schon mal vor 10, 20 Jahren, ich das ganz, ganz häufig gemacht habe, sehr geliebt habe und es dann irgendwie ganz hinten im Kopf gelandet ist, und zwar Crespel alla Fiorentina. Kennst du Crespel, liebe Maike?
Das sind sowas wie Pfannkuchen?
Genau, das sind Pfannkuchen gefüllt mit Ricotta und Spinat. Das ist ja eh einer der meiner Lieblingskombinationen. Spinat mit Ricotta und ein bisschen Parmesan drin. Aber die kommen eben hier mal nicht in Cannelloni herein, sondern eben in Pfannkuchen und werden überbacken mit Bechamel, einer Tomatensauce und etwas Parmesan. Und nach meiner Erinnerung schmeckte das sehr, sehr gut. Und ich kam auf dieses Rezept wieder, weil ich gerade mal in hineingelinst habe, in ein toskanisches Kochbuch. Und dieses Rezept war drinne. Ich war sehr glücklich, aber ich fand leider die Menge an Bechamel war viel, viel, viel zu viel. Ich finde das so ein sehr typisch für sehr alte Rezepte, in Anführungszeichen, wo die Bechamel irgendwie noch sehr großzügig verwendet wird. Sie macht aber Rezepte auch ein bisschen schwer. Und der Autor sagt auch, das ist ein altes Familienrezept, das passt auch, aber ich dachte, ich hätte das an seiner Stelle etwas modernisiert.
Gibt es zu viel Bechamel? Da bin ich überrascht. Aber zu den Pfannkuchen wollte ich noch sagen, du hast ja, also dieses Crespel, die du gemacht hast, lieben wir auch total. Wir machen jedes Jahr ein Spargelrezept, in dem wir Spargel in Pfannkuchen einschlagen. Und was ich auch in einem italienischen Kochbuch mal entdeckt habe, ist so eine Art Pfannkuchentorte. Also da werden die Crespelle nicht aufgerollt, sondern wirklich Schicht um Schicht. Und dann kommt dazwischen auch eine Tomatensauce und etwas Mozzarella und oben drüber eben auch Bechamel. Das habe ich aus diesem Kochbuch.
Anna del Conte.
Ja, genau.
Und das Rezept, das du meinst, ist die Tortino di Crespel Pasticciate. Ich sage es jetzt bestimmt falsch, aber so heißt es. Und das haben wir auch auf Valentinas, liebe Maike.
Ja, siehst du. Und du hast es wieder mit einem Klick gehabt. Das ist auch ein echt tolles Rezept, was mich so ein bisschen erinnerte an Patterson und Findus und die Pfannkuchentorte, die der kleine Kater immer zum Geburtstag bekommt. Und genau so habe ich sie auch meinen Kindern gemacht. Und das war ein totaler Hit. Ist halt auch so ein bisschen, hat was von der Lasagne, aber Pfannkuchen sind einfach immer noch mal ein bisschen besser, finde ich.
Ja, und ich finde, Pfannkuchen halte ich ja für sehr, sehr unterschätzt, weil ich finde halt diese Konsistenz, diese sehr weiche und leise knusprige Konsistenz, die natürlich je nach Dicke fluffiger wird oder knuspriger wird, liebe ich ja sehr. Und ich probiere auch immer wirklich aus jeder Länderküche gerne von Crepe bis zu koreanischen Pfannkuchen alles aus, weil ich finde das einfach ein, es ist ja auch meistens immer ein sehr tolles, schnelles Rezept. Zwar muss natürlich der Teig meistens ja ein bisschen quellen, damit auch gut zusammenhalten, das Mehl Zeit hat, ein bisschen zu quellen. Aber ich liebe das. Und auf Valentinas muss ich wirklich sagen, also haben wir über die Jahre eine so tolle Sammlung an Pfannkuchen, die aller möglicher Länderküche zusammengetragen. Also ich arbeite mich selber immer noch ab, was wir alles so ausprobieren und für sehr gut befinden. Ganz großartig. Also von Dosas und Hoppers und Bing. Blinis natürlich sind zu nennen. Kaiserschmarrn muss man ja auch irgendwie ein bisschen dazu zählen, der Pfannkuchenteig. Die Reduzierung, dass man sagt, es ist nur ein Pfannkuchen, so für Kinder schnell, das ist eigentlich unterschätzt sozusagen.
Ja, tatsächlich, weil es durch so viele Küchen auch geht, ne? Es ist ja eigentlich ein sehr internationales Gericht, was ganz unterschiedlich interpretiert wird dann immer.
Ja, und da auch, genau, und da häufig auch viel mehr ins Herzhafte geht und nicht nur wie bei uns immer ins Süße hauptsächlich, ne, sondern eben dadurch auch, ja, angereichert werden kann. Man kann ja auch noch mit den Mehlen spielen, also Reismehl oder Buchweizenmehl kenne ich so. Reismehl macht es halt auch knuspriger und leichter. Buchweizen gibt eben halt dieses Nussige. Ganz köstlich.
Du hast ja schon auf das große Archiv verwiesen, in dem du jetzt mit einem Klick dieses Rezept, das ich noch in meinem Kopf suchte, sofort gefunden hast, wo auch natürlich dementsprechend die Rezepte verschlagwortet sind, damit man die finden kann. Über 3700 Rezepte sind da inzwischen zusammengekommen. Und wir haben uns jetzt eins davon aber mal rausgesucht.
Das Rezept.
Ja, das Rezept. Katharina, was hast du da diese Woche rausgesucht?
Ja, ich habe rausgesucht und zwar einen Kuchen, einen japanischen Kuchen. Die japanische Küche ist ja hierzulande weniger wegen des Kuchens so bekannt. Dabei, wer einmal nach Japan gereist ist, weiß, dass dieses Land tatsächlich, dass die Idee der Patisserie eigentlich unglaublich für sich entdeckt und was ganz Eigenes draus gemacht hat. Also das Land ist reich an wirklich, wirklich guten Konditoren und Patisseuren. Und ich habe deswegen mitgebracht ein Rezept, das heißt Castella. Das ist ein Biskuitkuchen, der ursprünglich mal von den Portugiesen nach Japan gebracht wurde. Und das Besondere daran ist das Honigaroma. Ich habe das gestern Abend noch extra für diesen Podcast gebacken. Wann hast du deinen gebacken, liebe Maike?
Ich war zu spät dran. Ich habe den Anfängerfehler begangen und dieses Rezept nicht gründlich gelesen, weil ich hätte direkt oben drüber gesehen, Ziehzeit mindestens 12 Stunden. Die habe ich nicht mehr geschafft. Ich habe es heute Morgen tatsächlich direkt nach dem Aufstehen gebacken. Er hat jetzt nur so 6 Stunden, glaube ich, bekommen. Aber er ist auf jeden Fall, man merkt, dass er ja schon schön gezogen ist.
Ja, ich war ganz erstaunt. Also es ist ja ein sehr einfacher Teig. Klassisch wird da erstmal Eier und Zucker fluffig geschlagen, 5 Minuten lang. Dann wird Mehl noch drüber gesiebt. Ach, entschuldige, vorher kommt noch Honig hinein. Honig erwärmt mit ein bisschen Wasser, damit er schön flüssig wird. Und dann wird das Mehl drüber gesiebt und untergehoben. Und fertig ist er eigentlich.
Ja, das war unglaublich schnell, der Teig. Da war ich auch dann, das war meine Rettung. Ich hatte gedacht, oh Gott, ich muss noch Kuchen backen, aber das ging in wenigen Minuten.
Ah ja, bei dir sieht er genauso schön aus. In goldgelb und außen ein schönes Braun.
Wollen wir mal probieren, bevor wir weiter darüber sprechen?
Mhm. Also erstaunlich ist ja, dass das Honigaroma so, so deutlich hervortritt, obwohl es ja eigentlich relativ wenig Honig drin ist, richtig?
Absolut, sind 2,5 Teelöffel, glaube ich, insgesamt. Und es hat diese Honigsüße, die ja angenehmer ist, finde ich, als so eine reine Zuckersüße. Weil sie immer noch so ein bisschen was Karamelliges hat, ein bisschen voller ist, als wenn er jetzt einfach nur so pappsüß wäre.
Mhm. Die Konsistenz ist ja ganz speziell, finde ich. Also auch anders als klassischer Biskuit. Er ist ja so ein bisschen chewy, würde man sagen. So fast schon hat so eine kleine Cremigkeit in seiner Fluffigkeit.
Ich habe mir tatsächlich ein bisschen Butter drauf gemacht. Weil er mir sonst ich befürchtete, dass er sonst zu trocken sein könnte.
Ich war ziemlich gespannt. Also ich hatte dieses Foto gesehen und dachte, ach, drinnen so goldgelb und draußen so perfekt braun, das klappt niemals. Aber tatsächlich ist er ja anscheinend durch den Honig und vielen Zucker, ist ja auch ordentlich drin, wird er wirklich perfekt.
Genau,
er
ist trotzdem saftig und sehr weich und leicht. Schmeckt mir sehr gut. Aus welchem Kochbuch ist der denn eigentlich?
Das ist eines meiner Lieblingskochbücher. Und zwar ist es von Simone Wille, Tokyo Cakes. Die hat ein paar Bücher gemacht und danach habe ich sie nie wieder als Autorin entdeckt. Leider, weil ich fand sie wirklich ziemlich toll. Die hat sehr spannende Kochbücher gemacht, also aus Japan, diese Tokyo Cakes. Und ich war, glaube ich, etwa in dem gleichen Zeitraum eben auch in Japan. Wir hatten eine Rundreise über Südkorea und Japan gemacht. Und natürlich, also Japan ist eine Offenbarung, glaube ich, ob für Foodie oder nicht. Das ist einfach ein Land, das ist einfach unglaublich. Und da war ich eben auch über diese besondere Kaffeekultur überrascht, in der sich ja diese ganze Hinwendung dieser Kultur zu dem, was sie machen, so nochmal manifestiert. Und diese perfekten Kuchen einfach. Und dann kam dieses Buch und es ist genau das. Also ich finde, es ist repräsentiert perfekt tatsächlich diese kleinen Cafés und ihre Kuchen.
Wahnsinn, das hat man wirklich nicht so auf dem Schirm hier, finde ich, oder? Also, dass das tatsächlich eben auch so viel Kuchen, da gibt es so viel Süßes. Mit japanischer Küche verbindet man hier jetzt, finde ich, viel Ramen, Sushi. Das sind so eher herzhafte Gerichte. Wie geht das dir? Was kochst du selbst an japanischen Gerichten öfter?
Ja, das ist, also ich finde es sehr voll und ganz treffend, was du sagst, dass hierzulande ja eigentlich Sushi und Ramen im Vordergrund stehen. Also klar, Ramen wird überall gegessen, aber Sushi ist ja eigentlich eher eine, nicht eine Handküche, kann man nicht sagen, aber es ist in keinster Weise vergleichbar mit der Popularität in Europa oder hierzulande und im Westen. Ich habe ganz am Anfang, als ich mit Valentinas begann, habe ich Harumi Kurihara entdeckt, eine Kochbuchautorin, die die ersten Kochbücher rausbrachte über die japanische Küche. Hier halte ich es mal dir hin. Und zwar, ja, das war eine Ausnahme, die hat eigentlich gezeigt, wie in Japan zu Hause gekocht wird. Und das ist ziemlich spannend, weil die eigentlich mit sehr wenig Mitteln und Würzzutaten eine sehr, sehr geschmackvolle, sehr schnell zugängliche Küche machen. Also ich finde fast, die wird so übersehen, obwohl sie so wunderbar ist, eben auch für zu Hause. Gerade für Leute, die sich auch noch gesund ernähren möchten, ist das eigentlich eine ideale Küche aus meiner Sicht, wenn man nicht die viele Masse an Sojasauce kritisch sieht. Eine ganz besondere Autorin, ich habe sie selber mal erlebt in Paris, auf einer Kochbuchmesse war sie anwesend, hatte auch Englisch gelernt und sie ist halt hier lange Zeit sehr bestimmt gewesen für japanische Homecooking-Kochbücher. Hast du mal von ihr gehört gehabt?
Nee, tatsächlich. Ich kenne sie nicht, bin aber auch in der ganzen japanischen Küche gar nicht so sehr drin. Ich muss gestehen, ich habe schon sehr lange hier das Kochbuch von Stefan Paul, das Japan-Kochbuch, was ja, glaube ich, auch so mit eins der meistverkauften Kochbücher so in diesem Bereich vielleicht ist. Und ich hatte das immer im Regal stehen und ich muss sagen, so beim ersten Durchblättern, mir kam vieles so eher so ein bisschen schlicht vor oder irgendwie hat es mich nicht so angesprochen. Und jetzt habe ich im vergangenen Jahr, wir haben hier in Düsseldorf eine große japanische Community, ich glaube die drittgrößte Europas mit einem eigenen japanischen Viertel, Little Tokyo wird das genannt. Und ich hatte für den WDR eine Dokumentation über dieses Viertel gemacht und bin da ganz viel unterwegs gewesen, habe ganz viel Menschen kennengelernt, auch diese Kultur viel besser kennengelernt. Und nach diesen Dreharbeiten habe ich wieder dieses Kochbuch zur Hand genommen und auf einmal war das wie so eine Offenbarung für mich, weil das tatsächlich ganz, ganz viel ja beinhaltet und plötzlich diese ganzen Gerichte eine ganz andere Bedeutung hatten, ich viel mehr Hintergrund dazu hatte und seitdem koche ich daraus unglaublich viel.
Dabei hat ja, glaube ich, bei dem Kochbuch von Stefan Paul, das hat er ja auch selber so gesagt, das ist ja auch so als Titel meine japanische Küche richtig. Also er hat das schon auch zum Teil adaptiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich finde das auch ein ganz hervorragendes Kochbuch, gerade eben auch für den Einstieg und weil es eben auch leicht macht, durch diese Adaptierung, diese Küche zu nennen. Ich habe noch ein Kochbuch noch mitgebracht, was man immer nennen muss oder vielleicht mehr die Autoren, wenn es eigentlich um die japanische Küche geht. Also nochmal zurückkommen, was wir in der Folge 1 erwähnt hatten, das Thema Referenzkochbücher. Ne? An wen orientiert man sich, wenn man das halt so ein bisschen besser verstehen will? Das ist auf jeden Fall Nancy Singleton Hachizo zu nennen, eine Amerikanerin, die eben in Japan lebt und mehrere Kochbücher geschrieben hat und davon sind auch welche im Faidong Verlag eben erschienen. Eine sehr, sehr spannende Autorin, die wirklich tatsächlich dem Handwerk nochmal in Japan auf den Grund geht und tatsächlich auch darstellt, wie welche Methoden gerade bei diesen ganzen Fermentierungssachen und so weiter zugrunde liegt. Ich habe mir nämlich tatsächlich mal ihr Einmach-Kochbuch gekauft, habe daraus allerdings noch nichts gemacht, es ist eher ein Lesebuch.
Da geht es um Fermentieren in der japanischen Küche.
Da geht es um die Fermentieren, auch wie man Soja fermentiert. Ich könnte auch selber meine Sojasauce machen, aber ich mache es nicht. Das ist halt tatsächlich ganz weit gefächert mit diesen ganzen besonderen Zutaten. Sehr spannend, ganz schön. Also wirklich so, um auch das Japan-Fernweh ein bisschen zu stillen.
Ja, da haben wir schon ein Referenzkochbuch und tatsächlich auch so, glaube ich, diese Einstiegskochbücher ja auch schon benannt. Was ich hier immer noch stehen habe, ist ein Buch, das ich mal geschenkt bekommen habe. Auch dem musste ich mir erst mal nähern. Das ist von einem japanischen Architekten geschrieben und das heißt, man kann keine Steine essen. Das ist tatsächlich, hat keine Bilder, das Buch. Das ist so ein ganz, mit braunem Umschlag, ein ganz kleines Büchlein. Der hat eben auch so sehr puristisch die japanische Küche da nochmal aufgeschrieben. Und als ich das erstmal gelesen habe, das habe ich für einfach nur Kunst gehalten. Das habe ich nicht gedacht, dass man das essen kann. Aber auch da glaube ich doch, das ist echte japanische Küche da drin. aber eben etwas, dem man sich erstmal so langsam nähert.
Überhaupt, das ist ein gutes Stichwort. Man muss sich ja im Kochbüchern immer wieder mal nähern. Nicht alle sind sozusagen, machen es einem leicht, dass sie halt sofort in die Umsetzung kommen, aber manche wollen einfach tatsächlich, dass man sich ihnen annähert und immer wieder hineinliest, bis man irgendwie so diesen Schritt macht, das auszuprobieren, ein Rezept auszuprobieren. So geht es mir immer wieder eigentlich. Ich habe ja die Gunst, dass ich als Chefredakteurin von Valentinas bei mir immer die ganzen Rezensionsexemplare da liegen und ich also die immer wieder zur Hand nehme und auch schon vorab mal hier und da probiere oder mir Rezepte merke, weil ich sie so interessant finde. Ja, und es gibt dann einfach Bücher, die nimmst du 3 oder 4 Mal in die Hand und dann plötzlich macht es irgendwie Klick.
Das stimmt, auch die schon lange im Regal stehen und man erstmal irgendwie einen neuen Zugang dazu finden muss. Ist denn dein Eindruck auch, dass es in den letzten Jahren sehr, sehr viele japanische Kochbücher gab?
Im letzten Jahr 2023 kamen erstaunlich viele japanische Kochbücher oder ist, was heißt erstaunlich viele? Das sind dann ja eine Handvoll etwa. Also auf dem Niveau, auf dem wir reden, es gibt wahrscheinlich viel, viel mehr immer von allem. Aber so, was wir so testen. Und da war ich so ein bisschen erstaunt, weil ich irgendwie diesen Trend gar nicht so antizipiert hat. Ah, die japanische Küche ist wieder da. Das kann ich auch gar nicht so erklären. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass relativ wenige Leute leider diese japanische Küche so für sich entdeckt haben. Aber die war da und dieses Jahr ist es halt wieder mehr eine andere asiatische Küche.
Das stimmt, aber noch sehr unentdeckt geblieben ist, glaube ich, tatsächlich die japanische Backkunst. Zumindest war für mich das jetzt wirklich eine Offenbarung. Und die Katja, die das damals rezensiert hat, habe ich auch gelesen, hat es genannt ein Highlight. Schöne Grüße an dieser Stelle. Das kann ich durchaus unterschreiben.
Druckfrisch.
Wir haben in der Kategorie Druckfrisch jede Folge ein Kochbuch, was gerade bei den Valentinen in Arbeit ist. Und das Buch, um das es dieses Mal geht, ist ein Buch über China, über die chinesische Küche. China-Kochbuch heißt das ganz schlicht, ist im Südwestverlag erschienen von Celine Chang, die in Paris mehrere Restaurants betreibt und jetzt eben auch dieses große Kochbuch herausgebracht hat. Und das liegt gerade auf dem Schreibtisch oder in der Küche von Ming Cao, einer unserer Valentinen. Ming, was war dein erster Eindruck, als du in das Buch reingeblättert hast?
Also mein erster Eindruck war, dass ich sehr erleichtert war, dass es wirklich viele Rezepte, Gerichte enthält, die ich so kenne. Also sowohl von zu Hause, sowohl von China, als auch wie man dort isst, was man dort bestellt in den Restaurants, querbeet aus der Hongkong-Küche, dann eher süßlich, so ein bisschen shanghainesisch, dann natürlich auch so Baozi und Teigsachen wie aus dem Norden. Und dass ich eigentlich fast jedes Rezept oder jedes Gericht erkannt habe und das hat mich natürlich super erleichtert. Und das war erstmal so der erste Eindruck und der war halt sehr, sehr positiv. Und das fängt ja auch an mit Frühstück und das erste Gericht ist dort halt ein Reisbrei Congee mit 1000-jährigen Eiern. Und da dachte ich so, okay, jetzt kann wirklich nichts mehr schief gehen. Also man möchte wirklich, dass man halt tief in diese Küche einsteigt. Und darauf habe ich mich einfach gefreut, weil ich die Sachen auch total gerne esse.
Ja, man muss dazu sagen, du hast chinesische Wurzeln, du bist in Shanghai geboren, also kennst die chinesische Küche sehr gut. Da für dich der Eindruck, ist das ein sehr authentisches Kochbuch?
Ja, also ich finde es super authentisch. Also ich finde erstmal die Gerichtauswahl finde ich sehr authentisch. Ich würde sagen, 80% habe ich wirklich schon so gegessen. Ich habe es natürlich auch schon mal meiner Mutter gezeigt und sie kannte auch die meisten Gerichte. Also das ist auf jeden Fall authentisch. Dann war ich erst so ein bisschen irritiert, weil es steht irgendwie modern interpretiert. Aber als ich mir dann halt so die Rezepte angeschaut habe, zum Beispiel Mapo Tofu oder auch Gongbao Tiding, das sind so typische Gerichte aus China, die sind jetzt nicht so exotisch modern interpretiert, dass man sie nicht wiedererkennt, sondern halt, das sind einfach diese Gerichte mit den Zutaten, die man auch kennt. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es einfach auch traditionelle und authentische Gerichte sind. Ja.
Ist es denn kompliziert, jetzt wenn man hier in Deutschland danach kochen will, alle Zutaten zu bekommen?
Also das Kochbuch stellt erstmal so die ganzen Zutaten vor. Und was ich auch ganz toll finde, ist es auch immer, sind die chinesischen Zeichen mit abgebildet. Und wenn du als Deutsche oder Deutscher dann in den Asia-Shop gehst und danach suchst, es kann sein, dass die deutschen Bezeichnungen vielleicht nicht unbedingt so auf dem Etikett sind. Aber mit den Zeichen kann man sich da auf jeden Fall weiter behelfen. Und ich würde sagen, man bekommt einfach alles. Es ist einfach Sojasauce, Es ist Reiswein, es ist Reisessig und solche Sachen. Also ich habe alles bekommen, ja.
Hast du denn auch schon was draus gekocht?
Ja, tatsächlich. Also ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Familie das Kochbuch mal, bin ich mal angegangen und wir haben halt eine ziemliche Auswahl draus gekocht.
Was gab's denn?
Also es gab natürlich die Bautze von der Titelseite. Die sahen einfach zu gut aus. Und wie ich halt gehört habe, dass die Spezialität von den Restaurants sind, habe ich natürlich das gleich auf die To-Do-Liste gesetzt. Also die haben wir auf jeden Fall gemacht. Dann haben wir noch so zwei Gerichte gemacht, die aus der Shanghai-Küche sind, die wir auch einfach kennen. Einmal kalte Nudeln und einmal Löwenköpfe. Und dann haben wir noch eingelegte Auberginen gemacht. Dann haben wir noch aus der Dim Sum-Sparte Rippchen gemacht. Und Mapo-Tofu. Genau, Mapo-Tofu haben wir noch gemacht.
Sehr gut. Hast du jetzt schon einen Favoriten von den Rezepten?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass gerade die Dim Sum-Sparte sehr, sehr gut ist. Also da haben wir ja einmal die Bautze gemacht, Chasu-Bau. Das ist ziemlich, also ich würde mal sagen, eher so ein bisschen anspruchsvoller. Und die haben super geschmeckt. Und auch die Rippchen aus der Dim Sum-Sparte, die haben auch extrem gut geschmeckt und auch total so, wie ich es kenne. Aber ich sag mal, von den guten Restaurants kennen. Ich habe das natürlich auch mal in Deutschland gegessen. Das war eher so ein bisschen mittelmäßig bis eher nicht so lecker. Also die Rippchen fand ich auch so, wie ich es in Hongkong gegessen habe. Und deswegen bin ich einfach noch mal weiter gespannt auf die weiteren Dim Sum-Gerichte.
Sehr gut. Das heißt, du hast noch eine Menge, was du aus diesem Kochbuch noch ausprobieren kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind jetzt noch mehrere Sachen. Also auch vom Nachtisch und von den Hauptgerichten und Dim Sum auf jeden Fall möchte ich noch mehr machen, ja.
Da sind wir sehr gespannt, wie dein Urteil nachher ausfallen wird. Falls ihr dieses Kochbuch auch schon zu Hause habt und was draus gekocht habt, sagt uns doch gerne, was eure Lieblingsrezepte sind und wie die Rezension weitergeht, wie Mings Kocherlebnisse weitergehen, könnt ihr auch immer auf Valentinas nachschauen. Da gibt es die Kategorie Backstage, in der wir laufend dokumentieren, welche Kochbücher gerade in Arbeit sind und welche Rezepte daraus schon getestet wurden.
Heute zu Gast.
Wir schauen nicht nur in die Kochbücher selbst, sondern wollen auch mit den Menschen sprechen, die sie machen, verlegen, redigieren oder verkaufen. Und eine Person, die einem da mit als erstes einfällt, ist Monika Schlitzer vom DK Verlag. Sie hat das deutsche Department von Darling Kindersley mit aufgebaut und Autoren wie Jamie Oliver und Yotam Ottolenghi hier bekannt gemacht. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen und würde als erstes gerne von Ihnen wissen, Frau Schlitzer, welches Kochbuch liegt derzeit bei Ihnen in der Küche?
Das ist Mezcla von der Easter Belfried. Das orange, knallige Kochbuch. Die Easter ist ja aus dem Ottolenghi-Universum mit einem südamerikanischen Hintergrund von ihrer Herkunft her. Und die kocht einfach fantastisch. Also es ist so diese vollmundige Küche, die wir von Ottolenghi und seinem Test Kitchen kennen. Aber sie bringt da eben nochmal diese südamerikanischen Aromen mit rein. Und das liebe ich tatsächlich.
Ja, das Ihre Liebe zu den Kochbüchern spürt man ja sehr stark mal wieder, Frau Schlitzer. Das ist ja auch Ihr Beruf, Ihre Leidenschaft bedeutet. Aber was ich gerne einmal wissen möchte, Sie haben ja Romanistik, Anglistik und Germanistik studiert, ich glaube auch auf Lehramt zunächst. Und heute sind Sie aber einer der erfolgreichsten Ratgeber und Verlegerinnen. Wie begann dann Ihre Liebe zu den Kochbüchern eigentlich?
Das war tatsächlich schon in meiner ganz frühen Kindheit. Also bei uns in der Familie wurde viel gekocht und auch viel über Essen geredet. Mein Vater ist aus Ungarn und deswegen sind diese Küchen, meine schwäbische Heimatküche und die ungarische Küche, immer Thema gewesen. Und dann hatte ich das Glück, als Studentin ein Jahr in Paris zu leben und da hat es dann vollends durchgeschlagen. Also da bin ich auf Märkte gegangen, habe eingekauft und ich habe mir als allererstes tatsächlich ein Kochbuch gekauft und das habe ich durchgekocht. Das war gar kein berühmtes Kochbuch, aber das war eins mit sehr vielen Fotos Und da ich im französischen kulinarischen Vokabular noch nicht so bewandert war, war das für mich ganz wichtig zu sehen, wie die Gerichte auch aussehen. Ich muss sagen, das war 1977 und da waren so reich bebilderte Kochbücher noch nicht die Regel. Und dann bin ich auf Märkte gegangen und habe mir manchmal am Fischstand was aufschwatzen lassen, was mir ganz unbekannt war. Einmal eine lebende Krabbe. Und die haben mir dann erklärt, was ich damit machen soll. Und ich hatte natürlich nicht das entsprechende Werkzeug. Ich hatte einen Hammer, mit dem habe ich dann die Scheren aufgeklopft, als das Ding gekocht war. Aber auf solche Abenteuer habe ich mich sehr gern eingelassen und war auch oft eingeladen von französischen Kolleginnen und habe sehr bewundert, wie lässig die französischen Hausfrauen ihre Gäste bekocht haben, zwischendurch immer wieder in die Küche verschwanden und dann kamen sie wieder und tranken ein Schlückchen von Aperitif mit den Gästen und irgendwann war es fertig. Und das hat mich doch so begeistert, also weil es ja mehr als Essen ist, es ist Lebensart. Und ja, dann habe ich das versucht, eben auch so zu leben.
Das klingt nach einem traumhaften Zeit da in Paris, die Sie da hatten. 2000 wurde ja der deutsche Dolan Kinsley Verlag gegründet. Sie waren ja Teil dieses Teams. Wie sah der Kochbuchmarkt in Deutschland damals aus?
Ja, da gab es als Promi-Koch den Alfred Biolek. Ich glaube, der war noch nicht mal Herr Schubeck so berühmt zu der Zeit. Jedenfalls war mir der Biolek so als Leuchtturm im Koch-Entertainment eigentlich die prominenteste Figur. Also es waren tatsächlich entweder Grundkochbücher von Autorinnen, die auch, sagen wir mal, aus der Kochschule eher kamen, die Grundlagenwerke geschrieben haben. Und die Köche, die man aber namentlich kannte und sogar vom Gesicht her kannte aus den Medien, das waren alles diese älteren Herren, die immer so taten, als sei Kochen also eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Und deswegen fand ich das so erfrischend, als ich den Jamie entdeckt habe und der das so ganz, ganz anders gemacht hat, ja, und auch kommuniziert hat mit einer Lässigkeit, die hat mir sehr gut gefallen.
Wie haben Sie Jamie, also Jamie Oliver ist die Rede von, wie haben Sie den entdeckt?
Tatsächlich war ich in den Jahren, also ab 2000, einmal im Monat in London und war da auch sehr viel in Buchhandlungen und habe auch natürlich dort das britische Fernsehen gesehen und da kam man nicht an ihm vorbei. Also seine Bücher lagen in Stapeln. Da waren zwei erschienen, der Naked Chef und Return of the Naked Chef. Und das waren tatsächlich einfach Buchhandelserfahrungen und Gespräche mit Leuten, die sagten, ach, kennst du den, der ist toll. Und dann ist sein drittes Buch in Arbeit gewesen, das heißt auf Englisch Happy Days. Und da habe ich dann gesagt, ja, sollten wir probieren und wir waren uns alle einig. Also wir haben ein Exemplar mit nach München genommen, beziehungsweise damals waren wir ja noch in Starnberg, als der Verlag ganz neu war. Und alle waren begeistert von diesen Rezepten und auch von dem Stil des Buchs. Das hatte so eine Lockerheit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das. Ja. Wir sind Englisch, der ist Englisch. Die Story passt irgendwie.
Auch auf dem deutschen Markt?
Ja, das war ein Risiko tatsächlich, weil da war auch schon die Erwartung an uns, nicht so ganz klein einzusteigen. Und für uns war das ganze Kochbuch ja als Verlagsbereich noch nicht so entwickelt. Also wir hatten ein Pasta-Kochbuch und ich glaube ein vegetarisches Kochbuch und ein Fingerfood-Kochbuch, das war's. Und Dolan Kindersley hat in den Jahren nicht sehr viele Kochbücher verlegt, auch in England nicht. Und das war so ein Neuanfang, der aber auch für uns als Verlag gerade zum richtigen Zeitpunkt kam.
Da sprechen Sie ein sehr interessantes Thema an, eben auch das unternehmerische Risiko, was Sie als Programmleiterin und auch als Verlegerin ja, wofür Sie auch stehen und aber auch immer wieder auf Entscheidungen oder auf mutige Entscheidungen machen. Was würden Sie denn sagen, war so Ihre wichtigste Entscheidung oder erfolgreichste Entscheidung, die Sie bezüglich eines Kochbuchs getroffen haben?
Damals als Programmleiterin, ja, und dann später als Verlegerin. Der Jamie, das war die erste und riskanteste Entscheidung, weil wir da noch nicht wussten, dass wir so ein Kochbuchverlag werden können. Also das war einfach mal ein Versuch. Und die zweite große Entscheidung war sicherlich der Jotam Ottolenghi. Und dann kamen auch die deutschen Fernsehköche, die auch, sag mal, schon mit gewissen Honorarerwartungen kamen. Beziehungsweise in der Regel bin ich auf die zugegangen. Aber da war schon immer klar, wenn wir zusammenkommen wollen, dann muss der Verlag auch eine hohe Absatzerwartung anstreben und auch sehr viel Marketing machen. Also das Buch zu machen ist ja das eine, aber wenn man mit bekannten Medienpersönlichkeiten arbeiten will, dann haben die auch Erwartungen, dass man was tut für die Bücher. Sowohl an Buchhandelswerbung als auch an Publikumswerbung. Und es ist so ein bisschen instinktgeleitet. Also wenn ich begeistert war, dann hat sich das Team auch begeistern lassen und hat auch begeistert mitgezogen. Also das muss ich sagen, das Team ist großartig und das vereint oder das eint uns auch alle, dass wir begeistert sein können und dann auch das Maximale tun, also jeder an seinem Platz.
Sie haben eben gesagt, wenn Sie begeistert sind, dann schaffen Sie es auch, das Team mitzureißen. Was erweckt denn in Ihnen die Begeisterung? Weil das Buch selber ist ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht immer da.
Nee, das stimmt. Also wenn es Lizenzen sind, dann schon. Also dann sieht man schon das englische Original. Das ist natürlich sehr viel leichter, weil das in der Regel eine Bildsprache ist und auch ein Ton in den Texten. Wenn wir mit deutschen Autoren arbeiten, dann ist es in der Regel schon auch deren Absicht und deren Begeisterung. Also die haben ja alle schon irgendwas gemacht und tun etwas. Es ist oft die Persönlichkeit, die dann glaubwürdig für etwas steht. Es ist ein bestimmter Kochstil. Also bei Ali Güngermisch beispielsweise, da spürt man so was Authentisches, Echtes, das sich durch so ein ganzes Leben zieht. Ich glaube, das ist es, was Menschen dann so glaubwürdig vermitteln können. Dass die alle gut kochen können und super Ideen haben, ist sowieso klar, aber es gibt sehr viele Menschen, die sehr gut kochen können. Es braucht immer noch dieses bisschen mehr an Persönlichem, denke ich. Also wir sagen ja immer, Storytelling ist das A und O. Rezepte braucht eigentlich kein Mensch mehr. Also die Welt ist voll und das Internet ist voll von Rezepten, dass sich jemanden noch verführen kann, ein Kochbuch zu kaufen. Das braucht eben Emotion und es braucht eine Geschichte.
Sie sind ja damals natürlich mit einem Jamie Oliver auch in ein Risiko gegangen. Ich glaube, heute, wenn man von so einem Namen ein Kochbuch angeboten bekommt, ist das Risiko nicht mehr so groß, dass das nicht verkauft wird. Inwiefern müssen Sie aber auch oder gehen Sie auch an anderer Stelle ins Risiko, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein Nischenthema, aber das ist wichtig, da wagen wir jetzt einfach mal was.
Also als ich das erste vegane Kochbuch gemacht habe, vor, ich würde mal sagen, 14 Jahren, war vegan wirklich ein Nischenthema. Und wir haben damals eine junge Volontärin im Team gehabt, die dazu eine Affinität hatte. Und ich habe diese Lizenz aus dem amerikanischen Englisch gefunden, auf einer Buchmesse. Und dann habe ich ihr das mal hingelegt und habe gesagt, wie findest du das? Spricht dich das an? Das war so ein bisschen studentisch wirkendes Buch. Und sie war genau die Richtige und sagte, ja, das ist toll. Ich würde mir das sofort kaufen. Und dann rechnet man irgendwie hoch und denkt, ja, also wenn sie so eine typische Vertreterin einer Gruppe ist und man sich vorstellen kann, dass die Gruppe so und so groß ist, dann sollte man das ausprobieren. Ja. Und wir haben von dem Buch dann am Ende über 40.000 Exemplare verkauft. Das war für uns der Anfang der veganen Küche. Und dann haben wir gezielt gesucht nach Autoren, die wirklich auf dem deutschen Markt oder in der Szene, muss man sagen, so aktiv waren und auch auf Messen aufgetreten sind. Das war der Jerome Eckmeier Und mit dem haben wir dann gemeinsam Bücher entwickelt.
Gab es dann auch so Bücher, also weil Sie ja auch immer wieder sagen, dass es auch so ein Teil des Instinkts eben auch ist, zu spüren, welche Themen kommen, was liegt in der Luft. Und gibt es Erfolge, die Sie überrascht haben im Positiven, aber auch Bücher, von denen Sie sehr überzeugt sind, aber die letztendlich eben nicht so Ihre Leserschaft gefunden haben oder wo Sie noch hoffen, dass Sie das tun werden?
Ja, da gibt es viele. Wo fange ich da an? Bücher, wo ich den Erfolg nicht vorhersehen konnte, aber es gehofft habe, war eine vietnamesische Küche, die wir auch vor über 12 Jahren gemacht haben. Das ist ein wunderschönes, großes Buch, also die vietnamesische Küche, das wir immer noch im Programm haben. Also wir haben überhaupt sehr viele Bücher sehr lange im Programm. Und es hängt möglicherweise schon damit zusammen, dass wir auf Qualität sehr viel Wert legen und die Bücher so entwickeln, dass sie erstens fachlich gut sind, aber auch von ihrer Bildsprache und ja, von ihrer gesamten Anmutung langlebig sind und nicht so kurzfristig trendy. Das kann man mit Büchern auch machen, da gibt es durchaus auch Erfolge, aber ich glaube, die Erfolge, die am meisten Spaß machen, sind eben die langfristig auch sind. Und für mich ist das Buch ein Medium, das so eine lange Lebensdauer haben sollte. Und da stecken wir auch eben den Aufwand rein, dass es so hoffentlich so wird.
Sie haben eben gesagt, Rezepte braucht eigentlich kein Mensch mehr, haben wir genug von, aber man braucht noch Kochbücher. Gibt es ein Kochbuch, wo Sie sagen, das fehlt noch oder das würden Sie sich noch wünschen?
Ich fände ein modernes Grundkochbuch gut. Also dass die wichtigsten Techniken und die wichtigsten Basisrezepte zeigt, aber auch das einbezieht, was wir jetzt so kochen. Also die eben sehr von anderen Küchen inspirierten Rezepte, die aber Teil unserer Alltagsküche geworden sind, die sich auch durchaus verallgemeinern lassen zu Grundrezepten. Aber das Repertoire ist einfach sehr viel breiter geworden. Das ist was ich jetzt spannend finde.
Ich habe auch noch eine Frage, weil Sie ja immer tatsächlich den englischen Markt eben sehr gut kennen und auch den deutschen und eben englische Kochbücher ins Deutsche übersetzen lassen. Wie würden Sie sagen, unterscheiden sich die Kochbuchleserinnen in England mit denen in Deutschland?
Ich weiß gar nicht, ob die sich unterscheiden tatsächlich. Also ich sehe sehr viel Übereinstimmung. Und nicht umsonst haben wir ja viele der Köche, die richtig groß geworden sind, in England entdeckt. Also ob das Nigel Slater ist oder Nigella Lawson, die hatte ich ja alle zuerst im Programm. Also manche sind dann weitergewandert, aber viele sind auch geblieben. Antonio Carluccio, der Italiener, der in England so berühmt wurde. Ich glaube, wenn man es schafft, die Öffentlichkeit zu schaffen für diese Köche, dann ist es alles sehr ähnlich. Und auch die Länderküchen. Also wir lieben die asiatische Küche, ja, wie die Briten auch, die indische, die italienische, die französische hat so eine kleine Renaissance gerade. Das ist in England auch so. Ich sehe sehr viele Parallelen tatsächlich. Wenn wir nicht alle Köche aufgreifen, die in England bekannt sind, namentlich bekannt sind, dann liegt es daran, dass wir einfach die Öffentlichkeit dafür nicht schaffen können.
Vielen Dank, das war sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir einen wirklich umfassenden Einblick bekommen.
Wir könnten auch noch sehr lange weiterreden, denke ich.
Das machen wir an anderer Stelle unbedingt nochmal. Bis hierhin erstmal vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank, Frau Schlitzer.
Das ewige Regal.
In dieser Kategorie machen wir einmal das Gedankenspiel auf. Nicht jeder hat ein eigenes Zimmer für all seine Kochbücher. Manchmal muss auch wirklich ein einzelnes Regalbrett reichen. Und bei all der Fülle von Kochbüchern, die wir hier vorstellen, passt natürlich bald nichts mehr rein. Aber Katharina, dafür haben wir diese Kategorie, denn da kannst du uns jetzt sagen, welches Buch sollte man auf jeden Fall in diesem Regal drin lassen? Was ist für dich ein Evergreen?
Ja, ich finde, für mich gehört zum Kochen ja unbedingt die französische Küche. Das ist, Frankreich ist meine Ferienheimat. Ich bin damit groß geworden. Ich liebe Frankreich, ich liebe Paris. Ich habe da auch einmal gelebt. Und deswegen gehört in mein Evergreen-Regal, wenn ich mich begrenzen müsste, auf ein kleines Regal, das Kochbuch La Cuisine de Paris von Clotilde Dusolier. Ein Kochbuch, das tatsächlich ein kulinarischer Streifzug durch die Stadt ist. Und was ich besonders an diesem Kochbuch liebe und heute mehr denn je, ist, dass es halt eben kein Kitsch-Abklatsch dieser Stadt ist oder man kann auch sagen, kein Emily von Paris Kochbuch, sondern tatsächlich sehr nah an dieser Stadt dran ist. Die Autorin Clotilde Dusolier ist eine der Bloggerinnen der ersten Stunde, muss man sagen. Sie hat 2003 ihr Blog Chocolate and Zucchini gegründet. Hast du mal davon gehört, Maike?
Nein, aber ich habe mir sofort hier eine Notiz gemacht, als du das gerade sagtest.
Ja, das war, also als ich anfing zu bloggen, bloggte sie schon einige Zeit, sehr, sehr erfolgreich, eben auch auf Englisch. Das war halt einfach auch eine Stärke, weil überall auf der Welt wurde es dann plötzlich gelesen. Und sie hat das immer mit unheimlich warmherzig und mit einer unglaublichen Kompetenz gemacht, hat sich auch sehr früh der vegetarischen Küche und der nachhaltigen Küche angenommen, verschiedene Bücher geschrieben. Die New York Times hat mal über sie geschrieben, dass sie, Clotilde, sozusagen die Pariser Freundin ist, die man gerne immer hätte, was ich sehr treffend finde, weil sie auch erzählerisch einen wahnsinnig warmen Ton hat und eben auch aber trotzdem sehr kompetent ist. Aber warum mir jetzt dieses Kochbuch sich wirklich lohnt, ist halt, weil die Rezepte einfach für sich immer wieder herausragend sind. Und es sind aber auch nicht nur französische Bistroküche oder französische bekannte Küche, sondern eben natürlich auch andere Länderküchen mal dabei, genau wie das halt in Frankreich ist. Die marokkanische Küche ist präsent, aber auch vieles andere. Und ich nehme es immer wieder zur Hand, weil so ein paar Rezepte sind bei mir sozusagen, sind so die Rezepte, die ich auch essen und schmecken will. Dabei ist zum Beispiel einmal unbedingt zu erwähnen, das zitronige Schmetterlingshähnchen. Damals war es das erste Mal, dass ich auf diese Methode getroffen bin, als ich das Kochbuch rezensiert habe für Valentinas, dass man eben tatsächlich damit ein Hähnchen optimal gart, man es vorher sozusagen wie ein Schmetterling zerlegt. Das ist eine Methode, die man sehr schnell sich aneignet und tatsächlich nicht nur den Geschmack fördert, sondern auch den Stress am Tisch erheblich reduziert, weil man dann nicht mehr das ganze Hühnchen zerlegen kann. Du lachst schon, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
Absolut, das ist jedes Mal, man hat es irgendwie, dann liegt noch irgendwas drumherum, es spritzt, es ist immer Stress. Ja, tatsächlich, das erleichtert vieles.
Genau, also wer das auch als Stress empfindet und nicht als Freude, am Tisch einen Huhn zu zerlegen zu müssen, empfehle ich dringend, sich diese Methode einmal anzueignen. Das geht eigentlich wirklich ratzfatz, wenn man sich das einmal angeschaut hat. Es gibt inzwischen auch ganz viele Videos und so weiter dazu. Und das ist auch natürlich keine neue Methode, die Clotilde präsentiert, sondern die präsentiert natürlich auch vieles vorhanden ist. Aber wie sie es eben erklärt, ist eben ganz großartig. Und wenn von diesem Huhn etwas übrig bleibt, dann empfiehlt sie, die Reissuppe mit Ingwer zu machen. Das ist tatsächlich einer der wenigen Hühnersuppen. Sie empfiehlt es besonders natürlich, wenn man Grippe hat, die tatsächlich mal schnell gemacht sind und nicht Stunden auf dem Herd stehen müssen. Auch ein hervorragendes Rezept, auf das ich immer wieder zurückkomme. Diese perfekte Menge an Ingwer und Knoblauch und Fischsoße macht das wirklich zu einem Genuss. Also jedes einzelne Rezept, was ich daraus probiert habe, war wirklich, wo ich sagte, wow, das und ich muss nicht weitersuchen.
Ja, sehr schön. Ich habe auch mal durchgeblättert und mich erinnerte das auch sehr stark an das Kochbuch, was ich wirklich sehr, sehr mag, Made in London bei Lea Hyslop. Das habe ich mal für Valentinas rezensiert und das ist eben ein Streifzug durch London. Auch da merkt man, dass es eben eine internationale Stadt ist, dass das da keine rein britische Küche ist, ähnlich wie es hier keine rein französische Küche ist. Und dieser Mix aus, man kriegt so ein paar Orte beschrieben, man kriegt Traditionen, man kriegt Geschichten erzählt und man hat eben aber wirklich auch unfassbar gute Rezepte dabei. Das finde ich nach wie vor einfach ein super Konzept. Und ich habe mich sehr ertappt gefühlt, als ich das durchgelesen habe. Ich bin sofort am Omelett mit Kartoffelchips hängen geblieben und habe es mir sofort markiert. Und dann steht in dem Einleitungstext drin, bei den Kartoffelchips hatte ich dich, oder? Und ich habe mich so ertappt gefühlt, weil ja, in der Tat, genau das war's, was mich direkt neugierig gemacht hat.
Großartig, genau. Das ist diese Autorin. Ach toll, das freut mich. Ich erinnere mich noch gut, als du das britische Kochbuch hattest, das London-Kochbuch hattest. Das war für mich auch eigentlich ein überraschendes Kochbuch, was ich, glaube ich, nie auf den ersten Blick als so qualitätvoll und so lohnend betrachtet hattest. Aber du warst ja sehr, sehr begeistert. Und ich erinnere mich noch an die, da wären wir wieder am Anfang, die Pfannkuchen mit dem Earl Grey.
Absolut. Gibt es immer noch regelmäßig. Gibt es auch als Rezept auf Valentinas. Und kann ich sehr empfehlen, wenn es zum Start in den Tag geht. Ich werde aber demnächst auf jeden Fall die Omelette mit Kartoffelchips machen. Auch dieses Buch haben wir in den Shownotes verlinkt. Die Rezensionen findet ihr dort immer kostenlos. Für die Rezepte lohnt sich der Kauf eines Zeitpasses, der auch diesen Podcast unterstützt. Schreibt uns doch gern, ohne welches Buch ihr in der Küche verloren wärt, welches ihr immer wieder hervorholt.
Und auch zu allen anderen Themen könnt ihr uns natürlich gerne schreiben an die E-Mail-Anschrift podcast@valentinas-kochbuch.de. Wir freuen uns.
Ja, das war unsere dritte Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr habt eine Menge mitgenommen, abonniert und erzählt gern weiter. Vielen Dank dir, liebe Katharina, und weiter frohes Kochen.
Ja, liebe Maike, und vielen Dank auch an dich.